ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute und ich begrüße ganz herzlich Rainer Herrmann. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie waren viele Jahre Korrespondent für die FAZ, haben aus Istanbul berichtet, aus Abu Dhabi und kommen gerade aus Saudi-Arabien. Da waren Sie noch bis vor 10 Tagen. Geboren sind Sie in Lörrach. Wie oft sind Sie denn noch in Lörrach oder in der Region?
Wir haben doch Freunde dort und kommen da regelmäßig, unregelmäßig dorthin, aber sonst in der Regel auf der Durchfahrt in die Schweiz. Aber das war prägend, im Dreiländereck aufgewachsen zu sein, also die Schweiz nahe Basel. Wir orientierten uns nach Basel, nach Zürich, nach Freiburg, in den Elsass. Die ersten Lebensjahre habe ich dann allerdings in Rheinfelden verbracht, Badisch Rhinfelde. Und das Aufregendste war, über die alte Steinbrücke über den großen Rhein zu gehen und dann in der Schweiz, aber aufgewachsen dann tatsächlich im Schwarzwald, und da entstand so die Sehnsucht nach der großen Welt. Und das hat sich, also viel gereist mit den Eltern, mit der Familie. Dann aber ein Jahr in den Vereinigten Staaten, Austauschschüler, Lake Tahoe, eine der schönsten Gegenden, die ich je gesehen habe, der Übergang von Nevada nach Kalifornien. Und die Frage natürlich, wie kommt man dann im Hochschwarzwald auf so eine Idee, Islamwissenschaften zu studieren? Es war nicht Karl May. Also erst später habe ich dann von Bagdad nach Istanbul gelesen. Der Held war eher Winnetou. Und die Zeitung, die wir zu Hause hatten, war die Neue Zürcher Zeitung.
Ja, Ihre Begeisterung fürs Reisen, die ist direkt rauszuhören, und auch für unterschiedliche Länder, wo Sie auch die Neue Zürcher Zeitung gerade ansprechen, das Dreiländereck, wo Sie sagen, das hat Sie geprägt. Also ist es wirklich so in Ihrer Biografie, dass Sie sagen können, von Jugend an war diese Neugier fürs Reisen da und die hält bis heute an?
Das ist der Punkt, Neugier. Also deswegen bin ich also nicht nur ein Reisender geworden, sondern auch Journalist, irgendetwas Neues zu erfahren. Und das aber dann so zu formulieren, dass ich es an andere weitergeben kann. Also irgendwo hinzugehen, wo ich, sagen wir, Abenteurer bin, und das dann umzusetzen in eine Sprache, die eine Nachricht wird, die eine Analyse wird.
Sie haben es gerade schon angedeutet. Wie kommt jemand dann aus dem Hochschwarzwald dazu, Islamwissenschaften zu studieren, dann auch noch dazu in Kombination mit VWL? Da waren Sie wahrscheinlich schon ein Exot, oder?
War ich ziemlich ein Exot, und viele haben gesagt, wieso machst du das eigentlich? Du kannst doch Englisch und Französisch, Volkswirt, das braucht man doch überhaupt nicht. Aber ein Name will ich da erwähnen, es war Arnold Hottinger, der mich dazu gebracht hat. Ich habe die Neue Zürcher Zeitung dann abends von vorne bis hinten gelesen. Bonn hat mich nicht so interessiert, dieser ganze innenpolitische Streit, Washington. Aber dann war es, wie er den Nahen Osten dargestellt hat, und ich habe mir gesagt, sowas willst du auch machen. Und ja, dann habe ich mit Volkswirtschaft begonnen. Das hing dann damit zusammen, man denkt dann, man muss was machen, wo man eine berufliche Chance hat. Volkswirtschaft begonnen. Im zweiten Semester eine Reise nach Ägypten, nach Israel, nach Jordanien. Ich kam zurück und habe mich sofort eingeschrieben in Islamwissenschaften. Ich wollte Arabisch lernen. Ich wollte wissen, an was glauben denn die Muslime?
Wie hat sich denn das Bild, was Sie als junger Islamwissenschaftsstudent vom Islam hatten, im Laufe der Zeit gewandelt?
Ja, nun, das sind 50 Jahre, 40, 50 Jahre her, und der Nahen Osten, wie wir ihn heute kennen, den gibt es ja nicht mehr. Also der Nahe Osten, das war so, ich habe dann Ägypten kennengelernt mit der Literatur, mit dem Kino und die, sagen wir, nomadische Kultur in Jordanien. Heute den Nahen Osten, den wir kennen, das ist eine Region des Verfalls, der Krisen, der Kriege. Und die zukünftigen Generationen werden mit einem ganz anderen Nahen Osten zu tun haben, als dem, mit dem ich aufgewachsen bin und den mir Arnold Hottinger mit seinen Artikeln in der Neuen Zürcher Zeitung so eingetrichtert hat.
2022 hatten wir die Fußball-WM in Katar, dann vermutlich die WM 2034 wohl in Saudi-Arabien. Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Rainer Herrmann ist unser Gast heute Vormittag in SWR1 Leute. Sie waren bis vor 10 Tagen noch in Saudi-Arabien. Ich nehme mal an, Fußball war nicht der Grund für Sie.
Noch war der Fußball nicht der Grund, aber viele Saudis sprechen schon mit großer Begeisterung. Und Ich hätte es mir nicht denken können, dass so etwas demnächst in Saudi-Arabien stattfindet, denn Saudi-Arabien war sehr stark abgeschottet. Ich reise seit 25 Jahren nach Saudi-Arabien und als ich 1999 zum ersten Mal dort war, war das wirklich der ödeste Platz, den man sich auf der Welt vorstellen konnte. Ja. Kein Kino, kein Theater, kein öffentliches Leben. Wenn man Frauen auf den Straßen sah, dann gekleidet in der schwarzen Abaya, aber kein öffentliches Leben. Saudi-Arabien war damals so die größte Tankstelle der Welt und irgendwie der Ort des Islams mit Mekka und Medina. Und ich hatte nicht die Fantasie, mir vorzustellen, wie das Land heute aussehen könnte. Auf dem Weg zur WM 2030 passiert sehr viel. Zwei Dinge, um das zu illustrieren. Konzerte waren in Saudi-Arabien bislang tabu. Öffentliche Konzerte. Neulich, als ich in Saudi-Arabien war, hörte ich das Konzert, ein Konzert einer saudischen Künstlerin. Studiert hatte sie Operngesang in Rom. Dann hatte sie Konzerte gegeben in Dubai und jetzt lebt sie in Riad, wo sie für die Saudis und für die Welt Konzerte gibt. Klassischer Operngesang.
Ja. Ist es denn eine wirkliche Öffnung des Landes, kann man das so sagen? Denn andere kritische Stimmen behaupten natürlich auch das Gegenteil.
Es ist eine Öffnung. Wenn man mit saudischen Jugendlichen, saudischen Frauen spricht, dann sagen sie, wir unterstützen diesen Kurs, denn nun haben wir diese gesellschaftlichen, diese kulturellen Freiheiten, die uns bislang versagt geblieben sind. Es sind natürlich keine politischen Freiheiten, es sind gesellschaftliche Freiheiten. Kreativität kann sich jetzt austoben. Das war früher nicht der Fall. Früher hat der Islam dem Land ein Korsett übergestülpt. Die Religionsgelehrten haben gesagt, was erlaubt war und was verboten war. Und da gab es kein Angehen dagegen. Und insofern unterstützen nach Anecdotal Evidence, 80% der Saudis unterstützen diesen Kurs. Wer Dissident ist, hat es natürlich schwer, sollte in der Regel schweigen und weiterhin seinen Staatssalär bekommen. Also die Religionsgelehrten sind ja Staatsbedienstete, die sind im Prinzip gegen diesen Kurs, aber sie wissen auch, wenn sie am Ende des Monats Gehalt haben wollen, dann dürfen sie gegen diesen Kurs nicht aufbegehren.
Erdöl war immer die Währung, Sie haben es gerade angesprochen. Jetzt gibt es Rüstungsexporte von Deutschland nach Saudi-Arabien. In Katar machte dann der Bundeswirtschaftsminister Habeck einen Knicks, als es um Flüssiggas ging. Knicks für nix wurde das dann später bezeichnet. Wie erfolgsversprechend ist dann, wenn wir auf unsere Politik gucken, wie ist da unsere politische Wende?
Wir sollten unsere Interessen nicht aus den Augen verlieren. Also wenn wir gerade Bundeswirtschaftsminister Habeck ansprechen. Einer unserer Interessen ist Energie. Bislang war Saudi-Arabien der größte Öllieferant. In der Zukunft wird Saudi-Arabien einer der wichtigsten, wenn nicht der größte Lieferant für grünen Wasserstoff sein. Wenn wir im Jahr 2050 klimaneutral sein wollen, dann geht das nur dann, wenn 40% der dann benötigten grünen Wasserstoffs importiert wird. In Ägypten werden Vorbereitungen dazu getroffen für den Export in Marokko. Das ist alles viel zu klein. Der Großteil dieses Importes von grünem Wasserstoff muss aus der arabischen Halbinsel erfolgen und da in erster Linie von Saudi-Arabien.
Müssen wir denn nicht darauf achten, dass wir uns von diesen Ländern nichts vormachen? Saudi-Arabien war gemeinsam mit anderen OPEC-Staaten der Bremser auf der Weltklimakonferenz. Also noch leben die Länder vom Erdölexport.
Ja, aber sie ergreifen Maßnahmen, um den Übergang in das postfossile Zeitalter zu ergreifen. Also sie wissen auch, dass die Nachfrage in der Welt zurückgehen wird und stellen ihre Volkswirtschaften um, beispielsweise innerhalb des großen Programmes Vision 2030, was die eine Basis für eine produktive Wirtschaft schaffen soll, die produziert und die auch gleichzeitig Dienstleistungen bereitstellt. Das heißt, also diese Länder bremsen noch, aber sie der Bremsvorgang lässt nach, weil sie selber merken, sie sind selbst Opfer des Klimawandels. Keine Region weltweit, von der Antarktis vielleicht ausgenommen, keine Region weltweit wird derart von dem Klimawandel betroffen sein wie die arabische Welt. Und insofern hat auch dort eine Diskussion eingesetzt. Brauchen wir denn wirklich dieses Erdöl, um es zu verbrennen, was uns selber schadet?
Rainer Herrmann ist bei uns, kam vor 10 Tagen zurück aus Saudi-Arabien. Wir haben da gerade drüber gesprochen, dass dort wahrscheinlich die WM 2034 stattfindet. verbunden wird. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, finden wir gut, begrüßen wir. Andere kritisieren die Länder wie auch Katar damals, 22, würden den Sport ausnutzen, um ein positives Bild ihres Landes zu vermitteln. Wer hat denn nun recht?
Beide, wie so häufig, also kann man nicht sagen weiß oder schwarz. Zunächst einmal müssen wir uns den Begriff Weltmeisterschaft anschauen. Weltmeisterschaft bedeutet nicht Westmeisterschaft. Brot und Spiele gibt es auf der ganzen Welt. Fußball ist kein europäischer Sport. Und wenn ich in Afrika bin, dann gehe ich beispielsweise gerne in Cafés, in Restaurants, in denen Fußball übertragen wird. Da sitzen Trauben von Menschen, um die Premier League zu sehen. Nicht um so sehr die Premier League, sondern ihre Spiele aus ihren Ländern, Elfenbeinküste oder Äquatorialguinea. Die sehen dann ihre Spieler und identifizieren sich damit. Sport, Fußball ist, das ist ein globaler Sport geworden. Und deswegen habe ich Verständnis dafür, wenn solche Länder, die nicht unsere Normen erfüllen, die nicht unsere Werten folgen, wenn die auch die Weltmeisterschaft austragen wollen. Dass da ein Sportwashing, wie die Experten sagen, betrieben wird, ja. Dass es gelingen sollte, nein. Saudi-Arabien versucht natürlich, so wie es gerade auch versucht hat, dann von ihren Menschenrechtsverletzungen abzulenken. Das gelingt nicht. Denn jedes Mal, wenn der Begriff WM Saudi-Arabien fällt, dann heißt es, war das nicht das Land, das den Dissidenten Jamal Khashoggi mit einer Knochensäge umgebracht hat? Natürlich. Und andere Menschenrechtsverletzungen kommen dann hoch. Und das ist dann gut so. Und dann die Länder sind gezwungen, daran zu arbeiten und sich zu verbessern. Das heißt, es entsteht auch ein internationaler Druck, um in den Ländern so etwas zu verändern. Deswegen halte ich es nicht für generell falsch, in solchen Ländern große Sportereignisse wie die Weltmeisterschaft im Fußball auszutragen.
Wobei die das dann natürlich mit einer unfassbaren Menge von Geld betreiben. Also, und da Summen, das ist beim Fußball ja sowieso irrsinnig, muss man sagen. Und da in Ländern wie Saudi-Arabien und Katar dann nochmal einfach dicker. Da kann man dann, wenn man mit westlicher Brille drauf guckt, dann auch schon den Kopf schütteln, oder?
Fußball hat sich verändert. Also ich bin Mitglied des SC Freiburg und Fan meines Vereins. Und als solcher teile ich natürlich diese Übertreibungen nicht. Ich kann es nur beobachten und kann es nicht aufhalten. Wenn Saudi-Arabien 430 Millionen Euro oder so für Ronaldo ausgegeben hat, dann war das ein gezieltes kommerzielles Interesse. A, ist es Saudi-Arabien gelungen, innerhalb von wenigen Wochen durch den Verkauf von Fanartikeln diesen Betrag wieder reinzuholen. Und zum anderen hatte man da einen Fußballspieler in Saudi-Arabien, der Vorbildfunktion hat, der es ermöglicht, junge Männer von, sagen wir, dschihadistischen Camps in Vereine zu bringen, wo sie dann Fitnesstraining machen. Wenn ich in Saudi-Arabien bin, sehe ich, also wie in anderen Golfstaaten auch, wie viele Leute dort übergewichtig sind. Das heißt, also diese Investitionen in den Sport haben nicht nur damit zu tun, nach außen sich größer zu machen, sondern auch nach innen eine Botschaft, lasst uns Sport treiben, lasst uns in Vereine gehen, lasst uns also Fitnesstraining machen.
Ist denn sowas wie eine Europameisterschaft, die jetzt am 14. Juni bei uns beginnt, dann Thema auch dort? Gucken die dann auch dahin oder ist nur die WM dann auch
nein,
dort
nein,
Thema?
Nein, natürlich. Also die Asienmeisterschaft ist bislang das größte Ereignis, das dort stattfindet. Und da schneiden die Vereine vom Golf, also die Länder vom Golf, Katar, Saudi-Arabien, in der Regel sehr gut ab. Natürlich, die Frage ist berechtigt, muss man in so heißen Ländern dann so etwas wie Fußball betreiben? Wir hatten ja gesehen, Katar findet dann die WM im Winter statt. Die Stadien werden zum Teil runtergekühlt. Aber Fußball ist etwas, was ein Nationalgefühl schafft, was in Saudi-Arabien sehr wichtig war, zu sagen, wir sind eine saudische Nation. Also müssen Sie sich mal vorstellen, Saudi-Arabien, der einzige Land der Welt, der nach einer Familie benannt, durch den Islam legitimiert und jetzt heißt es, wir sind eine Nation und das wird geschaffen durch solche Ereignisse wie den Fußball.
In die Achse des Scheiterns beschreibt Rainer Herrmann, wie sich die arabischen Staaten zugrunde richten. Es sind so viele Hintergrundinfos drin, also sehr empfehlenswert. Ist 21 schon erschienen, dennoch auf Israel und Palästina bezogen. Da liest es sich, als hätten Sie den aktuellen Krieg schon vorausgesehen. Eine Glaskugel haben Sie doch auch nicht.
Eine Glaskugel nicht, aber ich beobachte und Den Konflikt haben wir seit etwa 100 Jahren. Seit 100 Jahren gibt es in Palästina gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen damals jüdischen Siedlern und der palästinensischen Bevölkerung. Die ersten Einwanderungswellen, Alia, wie die wie es auf Hebräisch heißt, waren noch geschmeidig. Die Juden, die überwiegend aus Osteuropa gekommen waren, denn dort gab es unfassbare Pogrome, die sich dann ab 1882 in Palästina niedergelassen haben. Die haben sich so geschmeidig integriert und ab 1929 haben wir dann Auseinandersetzungen natürlich zunächst in Jerusalem um den Status des Tempelberges und der heiligen Stätten der Muslime und Juden. Also wir haben einen langen Konflikt, der nie gelöst worden ist. Dann gab es von 1948 bis 1973 vier zwischenstaatliche Konflikte, dann Konflikte, säkulare Bewegungen, PLO und jetzt neuerdings Konflikte aus religiösen Gründen, die sowohl die Hamas als auch die Siedler in Anführungszeichen, in der Westbank lassen sich leiten durch ihre religiösen Ideen, lassen sich leiten durch ihre heiligen Schriften. Und wir wissen, säkulare Gruppen können Kompromisse schließen. Bei Heiligem kommt ein Kompromiss nicht lösbar. Das heißt, es war absehbar, dass es wieder einmal explodiert. Eine Zeit lang hatten wir eine Ablenkung durch die sogenannten Abraham-Abkommen, die unter Federführung des damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump 2020 unterzeichnet worden sind. Eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und insgesamt vier Staaten. Und viele haben geglaubt, na ja, dadurch ist der Palästina-Konflikt vom Tisch, ist er nicht. Denn gerade von meinen arabischen Freunden habe ich immer wieder gehört, und auch wenn ich in Israel war, habe ich gesehen, es brodelt. Und das hat etwas mit der Besatzung zu tun. Also wenn wenn Palästinenser in der Westbank schikaniert werden, wenn der Raum zersiedelt wird, der vorgesehen war durch einen Staat Palästina, dann entsteht ein Hass, eine Wut, der sich irgendwann entladen muss. Und das haben wir mehrfach gesehen in den vergangenen Jahren. Jerusalem, das Problem um Jerusalem ist nicht lösbar. Es war eine Frage der Zeit, dass es in Gaza in dem Maße explodiert. Das war nicht vorherzusehen. Aber dass uns das Thema wieder um die Ohren fliegen wird, das war mir auch bei der Abfassung des Buches ist klar.
Ja, man merkt, Sie könnten ganze Vorträge natürlich auch zu dem Thema halten. Ist es denn auch jetzt absehbar, dass dieser Konflikt so auf die Schnelle nicht zu lösen ist nach dem Angriff der Hamas?
Der ist nur sehr schwierig zu lösen. Und also es ist die Quadratur des Kreises. Das beginnt damit, dass jede Lösung, die zurzeit diskutiert wird, irgendeinen Pferdefuß hat. Nehmen wir an, ein Staat Israel für Juden und für arabische Muslime. Da würden die arabischen Muslime früher oder später die Mehrheit haben, dann wäre es kein jüdischer Staat mehr. Nehmen wir an, ein Staat, wie es die Hamas will, ja, dann gäbe es keine Existenz des Staates Israel mehr. Eine Zwei-Staaten-Lösung scheitert daran, dass der Großteil der Westbank mittlerweile in der Hand von jüdischen Siedlern ist oder durch Straßen so zerteilt ist, dass dort kein zusammenhängender Staat mehr entstehen kann. Das heißt, wir haben keine lebensfähige Option, um diesen Konflikt zu entschärfen. Und dann kommt dann hinzu, was machen wir mit dem Gazastreifen? Keiner will den Gazastreifen. 2,5 Millionen Menschen, die Jahrzehnte in einem kleinen Gebiet, kleiner als Bremen, gelebt haben, also als das Bundesland Bremen, die keine Lebensperspektive hatten, keine Arbeit hatten. 80% der Bevölkerung musste vor dem 7. Oktober durch internationale Nahrungsmittelhilfe versorgt werden. Wie will man in einem solchen Land, in dem die Hamas immer tief verankert war, wie will man dort eine deradikalisierte Bevölkerung schaffen, die bereit ist, in Frieden mit Israel zu leben?
Also Ihr Buchtitel, das darf man unterstellen, ist alles andere als optimistisch. Aber woran machen Sie das denn fest, dass sich diese Staaten zugrunde richten?
Dass diese Staaten dysfunktional sind, dass sie keine Dienstleistungen für die Bürger bereitstellen, dass die Dienstleistungen wie der Staat, das Gesundheitswesen, Bildungswesen schlecht sind, die Überbürokratisierung bindet Kräfte, dass die Staaten Privilegien an einige wenige geben und Pfründe bereitstellen. Staaten sind nicht dazu da, den Bürgern zu dienen, sondern Staaten sind dazu da, dass sich die Elite weiter bereichern kann. Die Elite, das ist in der Regel das Militär, der Sicherheitsapparat, und das hat historische Gründe, denn nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Beginn der Unabhängigkeit konnten sich die Armeen, die Generäle als die Begründer des neuen Staates in Szene setzen und hatten damit eine Legitimation. Wir haben euch die Unabhängigkeit gegeben, wir sind nun die Bewahrer dieser Unabhängigkeit. Wir stehen in einem Frontkrieg mit Israel. Das heißt, wir können keine gesellschaftlichen Freiheiten zulassen, aber wir sind die Bewahrer der Unabhängigkeit und der Garant für die Auseinandersetzung mit Israel. Und das hat dann ein System zementiert, das bis in die Gegenwart besteht.
Jetzt haben wir eben auf der anderen Seite gehört, Saudi-Arabien, auf der einen Seite die Öffnung, nur politisch gilt das natürlich nicht. Also Eliten bereichern sich und Korruption ist tägliches Geschäft.
Zunächst mal, die arabische Welt zerfällt in drei Teile. Einmal die Levante und Nordafrika, dort haben wir so die klassischen Republiken, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg unabhängig geworden sind und sich in großen Teilen, nehmen wir Algerien, Ägypten, Syrien, den Irak, in Militärdiktaturen entwickelt haben. Auf der anderen Seite die arabische Halbinsel mit den Monarchien, die eine andere Legitimation haben. Dort müssen sich die Dynastien legitimieren, indem sie die Petrodollars an die Bevölkerung verteilen. Das Ergebnis war der Wohlfahrtsstaat, der die Menschen träge gemacht hat. Und aus dieser Trägheit erwachen sie jetzt, weil sie erkennen, mit dem Erdöl können sie eine wachsende Bevölkerung, auch dort wachsende Bevölkerung, nicht dauerhaft ernähren. Und der Titel meines Buches, Die Achse des Scheiterns, bezieht sich eben im Wesentlichen auf diese Staaten in Nordafrika und in der Levante.
Gibt es etwas, was Sie ausgemacht haben, was all diese Staaten eint, so unterschiedlich sie ja im Einzelnen dennoch sind?
Es ist die Unfähigkeit, eine Partizipation zuzulassen. Wenn wir darauf blicken, also was ist 2011 geschehen? Manche verklären das zu einem arabischen Frühling, das ist ein Begriff, der in einer Talkshow entstanden ist und damit untauglich, weil er den Blick versperrt auf das, was tatsächlich ist. Die Faktoren, die zu diesen Massenprotesten geführt haben, die lassen sich reduzieren auf Triple P, habe ich mal formuliert. Also dreimal P. Partizipation, Poverty and Pride.
Armut und Stolz.
Partizipation bedeutet, ich will nicht unbedingt Demokratie haben, ich will teilhaben an der politischen Entscheidungsfindung. Poverty, nicht weiter die Armut. Ich will teilhaben an der wirtschaftlichen Entwicklung, wirtschaftlichen Wohlstand. Pride, nicht Angst haben vor dem Staat, vor der Folter, vor der Polizei. Also es waren diese Erwartungen, die bei uns selbstverständlich sind. Faire Lebensbedingungen, faire Arbeitsbedingungen, Zukunftsperspektiven. Und das hat die Menschen auf die Straße gebracht.
Und das war ja wirklich in vielen Ländern so, aber nur in Tunesien halten sich demokratische Strukturen. Wie steht's denn um die aktuell?
Hielten die demokratischen Strukturen. Tunesien war das Demokratielabor der arabischen Welt. Ein kleines Land, in dem auch das Militär nicht so stark war wie in anderen Ländern. Starker Sicherheitsapparat, aber eine starke Oberschicht vor allem. Und tunesische Experiment ist mittlerweile auch gescheitert. Auf der einen Seite hatten wir eine politische Dividende, die 2011 abgeworfen wurde. Bin Ali wurde vertrieben und starb dann geistig umnachtet in Saudi-Arabien. Und es gab dann einen Anlauf, neue Verfassung, frei gewählte Parlamente, Regierung, die tatsächlich etwas umgesetzt haben. Und dann kam Sand ins Getriebe. Weil die Oberschicht hat sabotiert. Frankreich hatte auch ein Interesse dran, seine Pründe da nicht zu verlieren. Und dann gab es plötzlich keine wirtschaftliche Dividende mehr. Es gab nicht genügend Arbeitsplätze. Einen der vielen tunesischen Ministerpräsidenten, die ich interviewt habe, Also meine Frage, was braucht Ihr Land am meisten? Gesagt, drei Dinge. Investitionen, Investitionen, Investitionen. Und die kamen nicht.
Na, die Arbeitsplätze, die Sie ansprechen, die betreffen andere Länder natürlich genauso. Also Sie schreiben, dass Ägypten eine Verdopplung der Bevölkerung bis 2050 erwartet. Also auf fast 170 Millionen Menschen. Inwiefern wird das ein Problem?
Nun, also die Verdopplung bezieht sich vom Jahr 2011, als die Massenproteste da waren. Ägypten wächst um jedes Jahr 2 Millionen Einwohner. Und Familienplanung ist überhaupt kein Thema, weder bei den Muslimen noch bei den Christen. Auch die Kopten gehen dieses Thema nicht an. Es wird zum Problem, weil dafür Schulen, Wohnungen, Arbeitsplätze geschaffen werden müssen. Nun ist das Wirtschaftsmodell, das die Militärs nun über die Jahrzehnte entwickelt haben, einfach nicht nachhaltig, nicht tragfähig. Das Militär kontrolliert, je nach Schätzung, zwischen 60% und 70% der ägyptischen Wirtschaft. Kontrollieren unter Bedingungen, die private Wettbewerber ausschalten. Sie zahlen keine Steuern, sie zahlen keine Zölle, sie zahlen nur einen Bruchteil der Kosten für Wasser und Strom. Sie haben direkten Zugriff auf Ländereien, die andere nicht haben. Das heißt, es kann sich kein Wettbewerb entfalten. Sie haben Megaprojekte wie Suezkanal, die Hauptstadt, kurzfristige konjunkturelle Strohfeuer, wo mal kurze Arbeitsplätze geschaffen werden. Was aber fehlt, ist Initiativen des Mittelstandes, der so wie ein Schwamm dann Arbeitslose aufsaugt. In der ganzen arabischen Welt ist die, vor allen Dingen in Nordafrika, Levante, jeder dritte Jugendliche arbeitslos. Und jeder zweite denkt ans Auswandern.
Seit dem Überfall der Hamas auf Israel schien der Krieg in der Ukraine fast vergessen, von anderen Konflikten ganz zu schweigen. Rainer Herrmann, wir wollen über den Bergkarabach-Konflikt sprechen. Sie haben den Kaukasus ja mehrfach bereist. Auch das, kein neuer Konflikt. Können Sie uns einfach mal kurz erklären, worauf dieser Konflikt überhaupt zurückgeht?
Er geht zurück auf den Sowjetdiktator Josef Stalin, der mit seinem Gift ein Erbstück hinterlassen hat, der uns eben diese Kriege beschert hat. Ein Krieg, der, meine ich, noch nicht zu Ende ist. Er hat Anfang der 1920er Jahre den Kaukasus so zerstückelt, um Ruhe im Hinterhof zu haben. Das Teil Nagorno-Karabach, Bergkarabach, von Armenien besiedelt, der Sowjetrepublik Aserbaidschan zugeschlagen. Dahinter, um einen Zugang Nagorno-Karabach nach Armenien nicht möglich zu machen, einen Korridor gelegt mit muslimischen Aseris und mit Kurden besiedelt und gesagt, brüderliche Harmonie, alles geregelt. Dann kam der Anti-Stalinist Gorbatschow 1987 und hat gesagt, jede Nation soll ihren Weg selbst bestimmen. Und gerade die Kommunisten von Bergkarabach haben gesagt, dann schließen wir uns Armenien an. Und das hat wiederum, und in dieser Zeit war ich in Baku, in Baku und Sumgait Pogrome gegen die Armenier ausgelöst. Tausende Armenier wurden dort abgeschlachtet. Wer sich retten konnte, ging nach Armenien. Und so begann die erste Phase, die sich dann entladen hat 1991 und in einen Krieg überging, als dann Armenien gesagt hat, als Bergkarabach gesagt hat, nun, dann sind wir mal unabhängig. Und das hat dann diesen ersten großen Krieg ausgelöst, der 3 Jahre gedauert hat. Einen Krieg, in dem die Armee der Armeniens überlegen war. Sie haben Bergkarabach erobert, sie haben 15% des Territoriums Aserbaidschans erobert und haben damit 1 Million Aseris zu Binnenflüchtlingen gemacht. Die haben sich in Zelten um Baku herum niedergelassen, wo Hass entstand, weil das waren Vertriebene, es sind Tausende von Menschen damals umgekommen. Und 1994 gelang dann Moskau ein Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbaidschan mit dem Ergebnis, dass dieses Kriegsergebnis zementiert wurde. Bergkarabach konnte nun sich als unabhängig deklarieren. Der Lachin-Korridor war eingenommen. 15% des Territoriums Aserbaidschans war besetzt und dann muss der Aserbaidschan in sich gehen. Wie können wir dieses umdrehen? Und in dieser Phase sind in Aserbaidschan große Gasfelder, große Ölfelder entdeckt worden. Mit diesen Geldern haben sie Waffen eingekauft. Der Verbund der Turkstaaten entstand, die Annäherung an die Türkei, aber auch die Annäherung an Israel. Israel war interessiert daran, einen Posten gegenüber der Islamischen Republik zu haben. Baku hat es immer eine große jüdische Gemeinde gegeben. Und so ist Israel eingeladen worden, einen sowjetischen Stützpunkt in Aserbaidschan zu übernehmen. Und von dort mutmaßlich ist am 19. April der Angriff auf die Anlage in Isfahan gestartet worden.
Ja, und im September gab es dann wieder Angriffe. Die Region Bergkarabach wurde militärisch von Aserbaidschan angegriffen und fast 120.000 Einwohner mit armenischen Wurzeln sind dann nach Armenien geflohen. Konnte Armenien überhaupt so viele Menschen aufnehmen? Wenn man mal nachguckt, da leben so 2,8 Millionen.
Armenien gehört zu den ärmsten Ländern in der Region und hat schon aufgrund des Ukraine-Krieges oder des Krieges in der Ukraine über 100.000 Russen aufgenommen. Und ich frage mich also, wie sie diese Leute über die Runden bringen. Die Grenze zur Türkei ist zu, Aserbaidschan ist ein feindlicher Staat und die Beziehungen zu Russland haben sich seit 2018 massiv verschlechtert. Das heißt also, der einzige befreundete Staat, der einzige befreundete Nachbar Armeniens ist doch die Islamische Republik Iran. Die Beziehungen zu Russland haben sich deswegen verschlechtert, weil 2018 in einer sogenannten samtenen Revolution Nikol Paschinjan, ein Aktivist der Zivilgesellschaft, an die Macht gekommen ist und der Kreml gefürchtet hat, da könnte sie etwas wiederholen wie zuvor in der Ukraine und in Georgien, könnte eine pro-westliche Gesellschaft entstehen und deswegen haben sie nicht dafür gesorgt, dass Aserbaidschan militärisch stark geblieben ist. Und es ist im Interesse, also und mutmaßlich hat Putin gesagt, mit der Niederlage Armeniens gegen Aserbaidschan bestrafen wir die Armenier, damit sie willfährig werden und sich wieder unserem Willen fügen.
Wie schätzen Sie das denn ein? Wie stehen die Chancen auf eine friedliche Lösung?
Im Augenblick nicht sonderlich gut und das viel hängt vom Verhalten Aserbaidschans und des dortigen Präsidenten Aliyev ab. Gehen wir mal kurz zurück. Also wir hatten drei Kriege. Was haben die bedeutet? Der erste Krieg 1991 bis 1994 hat Armenien Teile von Aserbaidschan eingenommen und Nagorno-Karabach wieder armenisch gemacht. Im 44-Tage-Krieg von 2020 ist das wieder rückgängig gemacht worden. Alle Gebiete, die Armenien eingenommen hatte, waren wieder unter aserbaidschanischer Kontrolle. Und das im Krieg im vergangenen Jahr, 19. September 2023, war nur ein Tag, 24 Stunden, ist die Bevölkerung, armenische Bevölkerung von Nagorno-Karabach vertrieben worden. Und die Frage ist nun, ist das das Ende der kriegerischen Handlungen? Bei den diversen Siegesparaden haben sowohl Aliyev wie auch sein Verbündeter, der türkische Präsident Erdogan, gesagt, diese Schlacht ist gewonnen, aber der Krieg geht weiter. Was könnten die beiden damit gemeint haben? Aliyev hat es mehrfach deutlich gemacht, wir haben Gebietsansprüche. Wir haben Gebietsansprüche, die über das hinausgehen, was wir zuletzt erobert haben. Das ist zum einen ein Tal am Sevansee, der größte See in Armenien. Und die Begründung dafür lautet, dass Stalin die Gebiete dort nicht klar abgegrenzt hat. Und deswegen glaubte Aliyev, dann an den Sevansee vorstoßen zu können. Das zweite umstrittene Thema ist die Landverbindung zwischen Aserbaidschan und Nachitschewan. Nachitschewan ist eine Enklave, die zu Aserbaidschan gehört, aber es gibt keine Landverbindung. Und die Landverbindung also gehört zu Armenien und ist für Armenien die wichtigste Verbindung, um zum einzigen Nachbarn zu gelangen, mit dem man nicht im Unfrieden lebt. Und Aliyev erhebt nun Anspruch darauf und die EU hat darauf reagiert, das sei besorgniserregend und dürfe nie der Fall sein. Nun ist, wir wissen es, Aserbaidschan militärisch haushoch überlegen. Könnte Aliyev so einen Krieg vom Zaun brechen? Vielleicht schon. Denn die Türkei hat auch ein Interesse daran, von Anatolien bis nach Zentralasien einen Landkorridor zu schaffen, der nur durch Turkstaatengebiet geht.
Haben Sie da eine Erklärung, warum dieser Konflikt, der ja wirklich schon so lange existiert, aber eher medial unter dem Radar der Öffentlichkeit läuft?
Nun, weil es andere Konflikte gibt, die einfach größer sind. Und es zu wenige, sagen wir, Freunde gibt für Armenien. Ich glaube, das Land, das sich am stärksten für Armenien eingesetzt hat, war traditionell Frankreich, wegen einer großen armenischen Diaspora dort. Und die Türkei hat immer die Hand über Aserbaidschan ausgehalten. Russland hat den Kaukasus als sein Hinterland reklamiert. Die Türkei kam nun als auch mit einem Anspruch hinzu. Und Europa hat sich dafür einfach nicht interessiert. Also Europa war mit anderen Themen beschäftigt. Die Amerikaner haben sich auch zurückgezogen. Sie halten zwar noch gelegentlich kleinere Militärmanöver mit armenischen Truppenverbänden ab, aber das ist nicht in dem Maße, dass man sagen kann, eine kritische Masse, um Russland in Aufruhr zu versetzen. Aber das Wesentliche für Armenien ist nun zu fragen, wenn Russland als Partner, als Unterstützer, als Lieferant von Waffen ausfällt, an wen wenden wir uns? Die Amerikaner sind anderswo gebunden. Und Europa hat keine Hardpower, hat nur Softpower. Bundeskanzler Scholz hat im Februar Aliyev und Pashinyan nach München eingeladen. Die Außenministerin Baerbock hat dann die Außenminister der beiden Staaten nochmal zusammengebracht. Aber das läuft eben zu sehr unter dem Radar. Es geht keine Gefahr von dort für Europa aus. Keine Migrationsströme, keine anderen Interessen sind damit verbunden. Aber Aserbaidschan hat mit der Türkei und Israel einfach zwei Partner, die so stark sind, dass sie sich dieses Kriegsgeschrei erlauben können.
Rainer Herrmann in SWR1. Leute, Sie waren vor kurzem in Uganda und Kenia. Sie reisen so viel um die Welt. Wir wollen Ihre Eindrücke aus den unterschiedlichsten Ländern hören. Was hat denn da Ihre Neugier geweckt, dorthin zu reisen?
Ich meine, zum einen die unglaubliche Natur in Kenia, nach Mombasa zu gehen. Auf der anderen Seite liegt Oman. Das war ein Teil des arabischen Imperiums, des Sultanats Oman. Dann später nach Uganda an die Nilquelle. Und Winston Churchill hat gesagt, Uganda sei die Perle Afrikas, weil da alles zusammenkommt, was die Natur zu bieten hat an Tieren, an der Pflanzenwelt. Ich reise aber auch deswegen gerne nach Afrika, weil ich Afrika für den Schicksalkontinent Europa halte. Und zwar, wenn wir die Bevölkerungsentwicklung anschauen, die Institutionen wie die Vereinten Nationen oder die Weltbank publizieren, dann müssen wir uns einfach mit Afrika beschäftigen. Heute 1,2 Milliarden Einwohner, 2050 nach Prognosen 2,5 Milliarden, 2100 4 Milliarden. Und die Frage stellt sich, was bedeutet das für Europa? Kann sich dieser Kontinent einmal selbst ernähren? Und das Problem, das wir dann dort haben, ist, die Eliten haben die Funktion der Kolonialherren eingenommen und setzen sich über die ganze Gesellschaft und rauben das Land eigentlich aus. Ist es möglich, dass wir dort eine Art von Partizipation, politische oder noch mehr wirtschaftliche Teilhabe schaffen? Wie müssen sich die einzelnen Staaten verändern, damit die Arbeitsplätze schaffen, damit sie die Länder selbst diese Bevölkerung aufsaugen?
Jetzt heißt es in der Argumentation so häufig, naja, es ist gar nicht das Problem, die Menschen satt zu kriegen, aber Sie haben die Eliten gerade angesprochen, die Verteilung ist das Problem. Ja, ja. Also wie lässt sich an der Verteilung etwas ändern?
Also die Verteilung ist so ungleich im Einkommen und Vermögen, wie wir es uns kaum vorstellen können. Was wir ausschließen müssen, von außen Druck auszuüben, denn das löst nur Gegendruck aus. Und wir kennen manche arabische Staaten, die dann sagen, okay, dann schicken wir halt unsere Jugend zu euch, also wenn wir uns ärgern. Die Eliten selber müssen zur Überzeugung kommen, es ist auch in ihrem Interesse, wenn sie Arbeitsplätze schaffen und nicht nur das Geld in Immobilien stecken. Also die Skyline von Kampala, der Hauptstadt von Uganda, sieht durchaus eindrucksvoll aus. Also nicht vergleichbar mit New York oder mit Frankfurt, aber für einen armen afrikanischen Staat. Weshalb investieren die nicht in eine verarbeitende Industrie? Weil sie sagen, das ist einfacher, Immobilien zu investieren. Wir verstehen nichts von Produktion.
Naja, platt gesagt, ihnen geht es vermutlich einfach viel zu gut. Ihnen müsste es schlecht gehen, damit eine Wandlung vollzogen wird.
Sie müssten zur Einsicht kommen, dass ihr Reichtum gefährdet ist, wenn wenn eine Revolution ausbricht und ein Aufruhr, Chaos im Land und sie dann fliehen müssen, also ihr Wohlstand dann zerbröselt. Diese Einsicht sehe ich zum Teil bei den Leuten. Also ich sehe interessante Entwicklungen, dass alternative Wege, ob nun also biologischer Landbau oder alternative Energien, dort Investitionen, aber das hat den Großteil der Eliten noch nicht erreicht. Diese Eliten werden natürlich auch gehätschelt von Staaten wie China. China will mit autoritären Staaten zusammenarbeiten, da können sie sichere Deals machen und können die Rohstoffe aus diesen Ländern abschöpfen. Das habe ich dann neulich in Kamerun gesehen. Ein großer Hafen, wo tropische Hölzer, die laut Verfassung nicht exportiert werden dürften, auf große Schiffe kommen, um dann in China bei den großen Bauten verwendet zu werden. Das lässt sich natürlich nicht mit einem demokratisch verfassten Staat machen. Deswegen haben Staaten wie China Interesse, diese Eliten zu stabilisieren. Wir haben andere Interessen. Wir wollen es demokratischer und damit nachhaltiger machen. Interessant ist nun, dass China nicht mehr allein ist und auch sagen wir, ein Land, das uns näher steht wie die Türkei, dort wirtschaftlich tätig wird und nur wenige Länder haben mehr diplomatische Vertretungen wie die Türkei. Das ist USA, Frankreich und China. Und dann kommt die Türkei. Also so stark ist die Türkei wirtschaftlich, diplomatisch, aber auch militärisch auf dem schwarzen Kontinent schon vertreten.
Ja, Sie werden das weiterhin beobachten. Vielen Dank erstmal für Ihre Eindrücke heute Vormittag in SWR1, Leute. Rainer Herrmann.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.